willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid heute. Vielen Dank auch nochmal an Michael und Philipp und alle, die mitgewirkt haben, dass ich heute hier sprechen kann. Ich sage kurz was, nämlich das zu unserer Arbeit, auf die ich gerne bei den Fragen und Antworten hinterher eingehen kann, und sage erstmal kurz was zum Ablauf. Ich beginne mit dem 7. Oktober, obwohl natürlich klar ist, dass der 7. Oktober eine Vorgeschichte hat. Ich gehe dann auch auf die Situation in Gaza ein, vor dem 7. Oktober. Nicht um zu relativieren, was am 7. Oktober geschehen ist, aber um zu verdeutlichen, auf was für eine Gesellschaft die Art der israelischen Kriegsführung in diesem kleinen Gebiet gestoßen ist. Und dann gehen wir tatsächlich auf die aktuelle Lage in Gaza ein und kommen dann zu Fragen und Antworten oder auch Kommentaren. Also der 7. Oktober, das ist hinlänglich bekannt. An dem Tag töteten die Hamas, aber auch andere palästinensische militante Gruppierungen im Süden Israels etwa 1140 Personen. Darunter waren rund 700 israelische Zivilpersonen, darunter 36 Kinder, etwa 70 ausländische Staatsangehörige sowie 370 Angehörige von Armee, Polizei, Inlandsgeheimdienst und so weiter. Es fanden an dem Tag in Israel weit verbreitet Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit statt. Das alles lässt sich nachlesen, sehr ausführlich, beispielsweise im Bericht der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission, die durch die UN-Generalversammlung eingerichtet wurde und mit der die israelische Regierung jede Zusammenarbeit verweigert hat. Das heißt, diese Commission of Inquiry, die sich eben nicht nur mit potenziellen israelischen Verbrechen befasst, sondern auch mit möglichen palästinensischen Verbrechen, wollte gerne auch in Israel recherchieren für diesen Bericht, hatte aber keinen Zugang tatsächlich zu israelischen Regierungsstellen oder eben zu auch israelischen Opfergruppen in dem Umfang, wie es notwendig gewesen wäre, um diesen Bericht, ich sag mal, gründlich zu triangulieren und zu verifizieren. Mittlerweile, also jetzt mit der vereinbarten Waffenruhe mit der Hezbollah, stimmen die Vertreibungszahlen innerhalb Israels nicht mehr. Der Großteil der Binnenvertriebenen in Israel war vor allen Dingen im Norden an der Grenze zu Libanon. Es war ja ein erklärtes Kriegsziel Israels gegen die Hezbollah in Libanon, dass diese Menschen in Israel zurückkehren könnten. Die Waffenruhe ist weiterhin brüchig. Ein Großteil der bisherigen Verletzungen gehen auf das Konto der israelischen Armee. Das heißt, man muss auch gucken, ob Libanon wirklich so ruhig bleibt, wie es im Moment ist. Ich bin kein Prophet. Ich gehe davon aus, dass es hoffentlich hält. Aber das bleibt dann auch abzuwarten. In der israelischen Gesellschaft stellte einfach dieses Versagen von Geheimdienst und israelischer Armee am 7. Oktober und auch tatsächlich in den Wochen und Monaten davor eine schwere Erschütterung dar. Vor allen Dingen, da ein Großteil der Bevölkerung, wie ja auch der Politik, über Jahrzehnte darauf vertraut hatte, dass über eine massive militärische Abschreckung solche Angriffe nicht möglich sein würden. Das heißt, die israelische Sicherheitsdoktrin funktionierte über Jahrzehnte so, dass gesagt wurde, jeder Angriff auf staatliche Stellen, auf die Armee oder eben auch auf Zivilbevölkerung wird mit völlig unverhältnismäßiger Gewalt beantwortet werden, damit ein Abschreckungspotenzial, so war die Annahme, eben Angriffe dieser Art, wie wir sie am 7. Oktober gesehen haben, verhindern würden. Das war beispielsweise zu sehen 2006 in Libanon, was passiert ist, nachdem 8 Soldaten der israelischen Armee getötet wurden bei einem Angriff der Hezbollah und 2 entführt wurden. Und von dem her war zu erwarten, dass die israelische Reaktion auf Geiselnahmen in Südisrael unverhältnismäßig ausfallen würde. Aber ich denke, selbst die Hamas hat nicht damit gerechnet, welche Ausmaße das annehmen würde. Die psychosozialen Folgen in einer Gesellschaft, in der eben nicht nur die Nachfahren europäischer Jüdinnen und Juden mit der Shoah als kollektives Trauma aufwachsen, sondern die in Bildungseinrichtungen eben an alle Israelis vermittelt wird, Das hat tatsächlich zu einer schwerwiegenden Verunsicherung geführt. Es hat auch weit verbreitet zu Rachegedanken geführt. Es gab im Februar beispielsweise eine Umfrage des Israeli Democracy Institute, bei der sich 68% der jüdischen Befragten gegen jede humanitäre Hilfe für Menschen in Gaza ausgesprochen haben, bei der sich 55% der jüdischen Befragten in Israel gegen eine Verhandlungslösung ausgesprochen haben, bei der sich ein großer Teil auch für einen, wie Netanyahu ihn proklamiert hatte, absoluten Sieg ausgesprochen hatten. Diese Umfragewerte, die wandelten sich ein wenig über die Zeit, weil eben auch die israelische Bevölkerung sah, dass durch die Art der Kriegsführung eben nicht die versprochene Geiselbefreiung erfolgte, sondern der größte Teil der Geiseln in den gesamten Monaten seit Beginn des Krieges am 7.10. eben über verhandelte Waffenruhen freikamen. Und so war dann die nächste Umfrage oder eine der nächsten Umfragen des Israeli Democracy Institute im Mai, kurz vor der Offensive gegen Rafah, fiel dann schon so aus, dass eine Mehrheit der jüdischen Befragten sich tatsächlich für einen Geiseldeal aussprach, selbst wenn das bedeutet hätte, dass man eben die Rafah-Offensive nicht durchführt oder nicht in diesem Umfang durchführt. Die erklärten Ziele dieser Offensive waren angeblich nach Ägypten führende Tunnel zu zerstören. Die Begründung der israelischen Armee lautete, das würde die Nachschubwege der Hamas abschneiden und das würde dann zu einem schnelleren Ende des Krieges führen. Ein anderes erklärtes Ziel war natürlich eben die Geiselbefreiung und ein weiteres, das dritte erklärte Hauptziel war die Zerstörung verbliebener Bataillone der Hamas, die sich eben nach Rafah an der ägyptischen Grenze zurückgezogen hätten. 37% der jüdischen Befragten sprach sich für eine Rafah-Offensive aus, selbst wenn das bedeutet hätte, dass man die Geiseln eben nicht befreit oder sie nicht mehr lebend befreien kann. Und auch spätere Umfragen, wie zum Beispiel das Pew Institute, befand, dass über 60% der Befragten in Israel sich dafür aussprachen, dass man regierungskritische Posts in sozialen Medien zensieren sollte, ebenso wie Posts in sozialen Medien, die Mitgefühl mit der palästinensischen Bevölkerung in Gaza zum Ausdruck brächten. Die Reaktion ist bekannt, also Gegenangriffe der israelischen Armee begann direkt am 7.10., noch am selben Tag. Die offiziellen Kriegsziele sind seither gleich geblieben. Und mit offiziellen Kriegszielen meine ich wirklich die, die das Kriegskabinett als das dafür zuständige Gremium in der israelischen Regierung ausgegeben hat. Und das sind zwei, nämlich die Vernichtung der Hamas und die Befreiung der Geiseln. Beide dieser offiziellen Kriegsziele sind in über einem Jahr der völlig entgrenzten Kriegsführung in Gaza nicht erreicht worden. Die inoffiziellen Ziele, die aber eben sehr wohl von offiziellen Personen geäußert wurden, darunter eben der Präsident des Staates Israel, der Premierminister, diverse Minister sowie auch Knesset-Abgeordnete, waren Rache, die Bestrafung der Bevölkerung in Gaza, der absolute Sieg, den ich eben schon erwähnt hatte, ebenso wie die Verkleinerung Gazas, also die territoriale Verkleinerung Gazas, für die es sehr, sehr starke Anzeichen gibt, seit Monaten schon, und die Verringerung der Bevölkerung durch Vertreibung, euphemistisch wird das gemeinhin als Voluntary Transfer beschrieben, begleitet das Ganze von genozidaler Hassrede, die eben auch über mehrere Seiten in der Anklageschrift Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof dokumentiert ist. Jetzt möchte ich kurz auf die Situation in Gaza eingehen vor dem 7. Oktober, weil es meines Erachtens da auch in den Medien entweder keine Aufmerksamkeit oder zu wenig Aufmerksamkeit für gibt oder weil tatsächlich die Abriegelung Gazas, wie sie medial in der Regel dargestellt wird, nicht ganz den Tatsachen entspricht. Denn die Geschichte der Abriegelung, wie sie hier erzählt wird, beginnt meistens mit dem Wahlsieg der Hamas 2006 beziehungsweise mit der Machtübernahme der Hamas 2007, nachdem die Einheitsregierung zwischen Fatah und Hamas im Sommer 2007 zerbrochen ist. Man sollte aber wissen, dass Die erste Sperranlage um diese Enklave bereits in den 90er Jahren fertiggestellt wurde, dass seit den 90ern, also auch mit und als Folge der Osloer Abkommen, ein immer restriktiver werdendes Genehmigungsregime die Bewegungsfreiheit der Mehrheit der Bevölkerung einschränkte, also verletzte. Man konnte nicht aus Gaza raus. Es wurden Reisen zwischen dem Westjordanland und Gaza bereits in den 90er Jahren ebenfalls verboten, beziehungsweise waren nur noch mit Sondergenehmigung möglich, in der Regel nur für Geschäftsleute oder eben für Menschen, die eine Arbeitserlaubnis hatten für Arbeit in Israel oder in israelischen Siedlungen im Westjordanland. Es gab zum Vergleich, also bis zum Ausbruch der zweiten Intifada im September 2000 gab es monatlich 500.000 Übertritte dieser Sperranlage. Und natürlich hängt das alles auch mit Selbstmordattentaten zusammen oder auch mit palästinensischem Terror, aber es hängt eben vieles auch nicht damit zusammen oder es lässt sich vieles nicht alleine damit erklären. Und diese Abriegelung, die ging eben so weit, dass wir über die Jahre die monatlichen Übertritte, also Grenzübertritte in Anführungszeichen, weil es eben keine Grenze ist, offiziell, es ist eine Sperranlage zwischen in einem Konflikt, wo eben der Endstatus der Grenzen nicht geklärt ist, weil bis auf den heutigen Tag auch die israelische Regierung sich weigert, ihre Grenzen zu definieren. Das ging eben auf 30.000 bis 40.000 zurück. Das waren zwischendurch auch mal 50.000 Übertritte im Monat, also rund 10% von dem, was man im August 2000 hatte. Im August 2023, also kurz vor dem Überfall der Hamas auf die Kibbuzim und Gemeinden im sogenannten Gaza Envelope, da waren wir bei etwa 58.000 Grenzübertritten. Auch dafür gab es Gründe. Das waren zum Teil Erwägungen, wie dass man mehr Arbeitsgenehmigungen erteilen müsse, weil an solchen Einkommen aus Israel oder eben auch aus israelischen Siedlungen im Westjordanland immer sehr viele Menschen dranhängen, erweiterte Familien in Gaza dranhängen, dass eben die Situation in Gaza wirtschaftlich vor dem 7.10. bereits so desolat war, dass auch eine sehr rechtsgerichtete israelische Regierung die Befürchtung hatte, dass dieser Dampfkessel irgendwann eben doch explodieren würde und deshalb hatte man die Anzahl der Arbeitserlaubnisse für Arbeitnehmer aus Gaza eben wieder erhöht. Das Ganze war über Jahre hinweg, eigentlich fast über Jahrzehnte hinweg, begleitet von einer ständigen Wasser-, Strom-, Finanz- und Umweltkrise. Also Stromkrise, damit meine ich, dass das Kraftwerk in Gaza, dass auch die Zulieferungen von Strom aus Israel, also Ägypten spielte dabei nur eine sehr geringe Rolle, dass die auch in guten Zeiten so war, dass man maximal 10 Stunden Strom am Tag hatte und in schlechteren Zeiten eben nur 4 Stunden oder 6 Stunden Strom am Tag. Die Finanzkrise war dergestalt, dass beispielsweise im öffentlichen Gesundheitssektor eigentlich immer 30% der essentiellen Medikamente laut Liste der Weltgesundheitsorganisation für weniger als 3 Monate vorrätig waren, dass weitere 20% von essentiellen Medikamenten und medizinischen Verbrauchsgütern gar nicht vorrätig waren, dass eben auch infolge dieser bereits erwähnten Krisen auch eben die Abriegelung der Enklave und dadurch das Abschneiden von Märkten, von traditionellen Märkten der Gazaner Wirtschaft wie Israel selbst, aber eben auch vor allen Dingen Jerusalem und das Westjordanland, dass also Betriebe weder angemessen produzieren noch exportieren konnten und dass dadurch die Arbeitslosigkeit auf 45% im Schnitt anwuchs. Schaut man sich die Jugendarbeitslosigkeit an, sprechen wir von über 60%. Schaut man sich die Arbeitslosigkeit unter Frauen an, sprechen wir von um die 80%. Dazu wegen Einfuhrbeschränkungen fehlten aufgrund eines sehr schnellen Bevölkerungswachstums, aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass frühere Kriegsschäden nicht behoben werden konnten. Infolge all dieser Faktoren gab es eben schon vor dem 7.10. 71.000 fehlende Wohneinheiten bei einer Bevölkerung von um die 2,3 Millionen Menschen. Und 80% dieser Menschen und Haushalte waren schon vorher auch auf humanitäre Hilfe angewiesen, sodass, ich sag mal, die Möglichkeiten für die Bevölkerung in Gaza in dem Moment, in dem nicht nur massive Zerstörung das Leben aus den Angeln hebt, sondern auch die Wirtschaft quasi in eine Kriegsökonomie gezwungen wird, in der eben Nahrungsmittel verknappt sind, in der Treibstoff verknappt ist, in der Medikamente verknappt sind, in der dadurch eben die Preise explodieren, dass also die Ressourcen und die Polster bei dieser Bevölkerung gar nicht vorhanden waren, unabhängig davon, wie stark die Zerstörung war oder wurde, die dann noch zusätzlich über sie kam. Die derzeitigen Zahlen, die sind, glaube ich, bekannt. Wir sprechen von, also die 44 Toten sind die Toten, für die quasi Leichen oder Leichenteile gezählt werden konnten. Von diesen 44.000 sind nach derzeitigem Stand wahrscheinlich um die 7.000 bis 38.000 Personen auch identifiziert worden. Wir sprechen von mindestens 10.000 weiteren Vermissten in Gaza, die unter den Trümmern liegen, die natürlich als tot gelten müssen. Die Zahlen, die Zahlen von Menschen, die an indirekten Folgen dieses Krieges, beispielsweise eben am kollabierten Gesundheitssystem gestorben sind, die liegen mir nicht vor. Es gibt Berechnungen oder Projektionen, dass das 186.000 sein könnten insgesamt, dass das über 200.000 sein könnten insgesamt. Aber ich habe diese Zahlen nicht, wie viele Menschen eben nicht an direkter Auswirkung, also Kriegshandlungen, Verletzungen, in Krankenhäusern verstorben sind, sondern beispielsweise daran, dass man seine normale Therapie des chronischen Bluthochdrucks oder der Diabetes oder die Krebserkrankung nicht behandeln konnte in der Zeit. Oder dass beispielsweise ein neugeborenes Kind nicht die medizinische Betreuung haben konnte, falls es Probleme gab, kurz nach der Geburt, die es ansonsten vielleicht hätte haben können. Was wir gesehen haben, ist eben die Massenvertreibung von über 80% der Bevölkerung. Wir haben im Moment eine Situation, in der im Prinzip 15% des Gazastreifens als sogenannte humanitäre Zone demarkiert sind. Der Begriff ist deshalb irreführend, weil diese Zonen auch dann nicht sicher sind, wenn die israelische Armee gesagt hat, dass man sich dorthin begeben soll. Sie sind genauso wenig sicher wie die hier auf diesem Flugblatt der israelischen Armee eingezeichneten gelben Fluchtwege in Anführungszeichen, weil auch auf diesen Routen immer wieder Menschen auf der Flucht nach Befehlen der israelischen Armee durch dieselbe Armee angegriffen, getötet, verletzt wurden. Wir haben im letzten Jahr extrem viel Desinformation gesehen über die Nutzung von Schulen durch militante Gruppierungen, durch die Hamas, durch den islamischen Dschihad, durch andere. Wir haben das beispielsweise gesehen ich nenne jetzt nur kurz Beispiele, ohne auf jedes näher einzugehen. Wir haben das beispielsweise gesehen, als es um die Kommandozentrale unter dem größten Krankenhaus Gazas ging, wo die IDF ein computeranimiertes Modell in Umlauf gebracht hatte, das mehrere Stockwerke unter dem Schifa-Krankenhaus präsentierte als eine Kommandozentrale der Hamas. Eine Kommandozentrale, die in dieser Form eben nie gefunden wurde. Das Krankenhaus ist weitgehend zerstört. Wir haben diese Desinformation gesehen, als es um den Angriff auf den Konvoi von World Central Kitchen ging, eine der von Israel tatsächlich akkreditierten humanitären Organisationen in Gaza, ein Konvoi, der auch mit der israelischen Armee koordiniert war, wo es auch nicht einen Angriff auf diesen Konvoi gab, sondern diese mehrere humanitäre Helfer, darunter auch eben ein paar internationale, deshalb hat das eine größere Welle gemacht, als die hunderte von palästinensischen Menschen, Gesundheitspersonal, UNRWA-Mitarbeiterinnen oder auch Journalisten, Journalistinnen, die getötet wurden, aber wo eben dieser Konvoi auf einer Strecke von, ich meine, über 2 Kilometern dreimal bombardiert wurde. Also das erste Auto wurde quasi getroffen, dann haben sie die Verletzten oder die noch lebend wirkten, rausgezogen, ins zweite Fahrzeug genommen, dann wurde das zweite Fahrzeug angegriffen, dann hat das dritte Fahrzeug angehalten, hat von dort die noch am Leben waren, genommen, dann wurde das dritte Fahrzeug mehrere hundert Meter später nochmal angegriffen. Also das war eine gezielte Attacke auf einen klar markierten humanitären Konvoi, genauso wie dieselbe Organisation jetzt wieder von der IDF angegriffen wurde, erst gestern oder vorgestern, genauso wie das World Food Program beschossen wurde von IDF-Soldaten, aber die haben eben anders als World Central Kitchen, wurden sie mit Gewehrfeuer angegriffen, waren aber in einem gepanzerten Fahrzeug. Es gab so viele Übergriffe und Angriffe auf Krankenhäuser, Ambulanzen und Gesundheitszentren, dass man das wirklich nicht, rechtfertigen kann mit der Präsenz palästinensischer Militanter. Und ich werde gleich nochmal verdeutlichen, warum ich das sage. Unzweifelhaft ist eben die flächendeckende Zerstörung der zivilen Infrastruktur in Gaza von Norden bis Süden. Hier ist ein Bild von Rafah im November 2023. Und hier ist eine Luftaufnahme von September 2024, die Offensive gegen Rafah begann im Mai, entgegen den Warnungen aus Berlin und Washington, aber die Warnungen bringen natürlich relativ wenig oder machen keinen großen Eindruck, wenn die Waffenlieferungen ungehindert weitergehen. Hier nochmal beide Bilder zum Vergleich. Und da unten diese Linie, das ist der sogenannte Philadelphia-Korridor, auf den ich später auch nochmal eingehen werde. Ich will kurz was sagen zu den Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen, warum ich denke, dass man eben wirklich mit diesen Begründungen der israelischen Armeesprecher oder auch der israelischen Regierung, warum man das mit größter Vorsicht genießen sollte, denn das 653 Angriffe auf Ambulanzen, Gesundheitszentren, Krankenhäuser zwischen 7. Oktober 2023 und 20. November 2024, das lässt sich vor allen Dingen dann nicht mit dem Krieg in Gaza erklären, wenn das die Zahlen für die Westbank und Ostjerusalem sind. Denn das sind gar nicht Vorfälle in Gaza, sondern das sind Verbrechen der israelischen Streitkräfte im Westjordanland gewesen und im besetzten Ostjerusalem. Die Zahlen im selben Zeitraum für Gaza, wenn auch ungleich tödlicher, aber numerisch weniger Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen, dafür wurden die dort in Gaza natürlich zielgerichtet zerstört oder so weit beschädigt, dass sie weitgehend dysfunktional sind. Die britische Gruppe von Eyal Weizmann gegründet, Forensic Architecture, kam bei ihrer Analyse der Angriffe auf Krankenhäuser in Gaza deshalb zu dem Schluss, dass sie ausgehen von einem wiederholten und auch konsistenten Muster von Angriffen auf Krankenhäuser im gesamten Gazastreifen. Und die Folge davon ist wenig überraschend, nämlich grassierende Infektionen, also vor allen Dingen Durchfallerkrankungen, Atemwegserkrankungen, Hautkrankheiten, also Durchfallerkrankungen, Atemwegserkrankungen registriert alleine seit dem 7.10.2023 sind das Hunderttausende. Und der Wassermangel in Gaza ist neben dem Nahrungsmittel, also neben der Hungerkrise, eines der größten Probleme. Die israelische Regierung hatte immer wieder gesagt, sie liefert doch Wasser. Allerdings war von ursprünglich mal 3 Pipelines, die aus Israel zusätzlich Trinkwasser lieferten, nur eine im Betrieb und die nur zu 47% ihrer Kapazität. Während in Gaza selbst die Grundwasserquellen, die zum Teil tatsächlich auch salin sind bzw. Umweltbelastungen haben, zu 83% nicht mehr funktionierten und das schon vor Monaten. Entsprechend auch, ich habe die Vorenthaltung von Treibstoff schon während der Abriegelung seit Jahren ja erwähnt, aber das war dann natürlich seit dem 7.10.2023 in ganz anderen Ausmaßen ein Problem, weil Entsalzungs- und Kläranlagen eben außer Betrieb genommen werden mussten, weil die keinen Diesel mehr hatten, um Abwasser zu reinigen oder eben Trinkwasser zu gewinnen für die Bevölkerung. Das Ganze, auch darauf gehe ich gleich nochmal ein, hat zu einem Verfall der öffentlichen Ordnung durch eine menschengemachte Verknappung von überlebensnotwendigen Ressourcen in Gaza geführt, wie ich das in den Jahren, seit ich zu Gaza arbeite, und das ist seit 2012, das heißt, ich habe schon einige auch Kriege in Gaza begleitet, miterlebt, beobachtet, ich habe das so noch nie erlebt und ich gehe gleich nochmal darauf ein, woran das liegt. Der Punkt war, aufgrund der von Israel ganz offen anfangs propagierten Vorenthaltung von humanitärer Hilfe, dass es infolgedessen natürlich zu einer Hungerkrise in Gaza kam. Der gesamte Gazastreifen wurde mindestens für Phase 4 klassifiziert. Das ist quasi die letzte Stufe vor der Klassifizierung Hungersnot. Ich gehe auch darauf gleich nochmal ein, was das bedeutet. Und für Teile von Gaza wurde tatsächlich auch eine Hungersnot festgestellt. Jetzt muss man wissen, vielleicht auch, weil oft gesagt wird, vor dem 7.10. kamen täglich 500 bis 550 Lastwagenladungen nach Gaza rein. Und die Vereinten Nationen haben eben auch gesagt, naja, Gaza braucht täglich 500 LKWs, um dieser Krise auch nur halbwegs Herr zu werden. Ich würde hinzufügen, es stimmt zwar, dass nicht alle 500, 550 LKWs vor dem 7.10. humanitäre Hilfe geladen hatten. Ich würde aber eben auch darauf aufmerksam machen, dass vor dem 7.10. Gaza ja auch Lebensmittel selber produzierte. Es gab ja eine Landwirtschaft in Gaza, auch wenn das eine dicht besiedelte Enklave von 365 Quadratkilometern ist. Aber es gab dort Landwirtschaft und jetzt gibt es sie nicht mehr, wie man eben auf diesem Bild sieht. Das ist ein Beispielbild, links Juni 2023, rechts Mai 2024. Laut den jüngsten Auswertungen von Satellitenbildern über die Beschädigung der Landwirtschaft in Gaza sind mindestens 68% der landwirtschaftlichen Flächen, dazu zählen dann eben auch tatsächlich Olivenbäume, Orangenbäume, Zitronenbäume und so weiter, also auch Haine mit Obstbäumen oder Mandelbäumen und so weiter wurden tatsächlich zielgerichtet zerstört. Und die Flächen, die noch intakt sind, da gibt es eben keinen sicheren und auch keinen zuverlässigen Zugang für die Familien, die sich überhaupt noch trauen würden, Landwirtschaft zu betreiben in Gaza. Demnach haben UNOSAT, also das ist das Büro bei den Vereinten Nationen, das sich auf die Auswertung von Satellitenaufnahmen spezialisiert hat, genauso wie die Food and also die Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die Food and Agriculture Organization, haben diese Analyse gemacht, da habe ich auch die 68% rausgenommen. Alles, was da rot gepunktet ist, ist beschädigte oder zerstörte landwirtschaftliche Fläche. Und was gelb gepunktet ist, ist noch nicht zerstört, aber eben auch landwirtschaftliche Fläche in Gaza. Die Reaktion von Staaten wie den USA und Deutschland, zum Teil auch Jordanien und anderen, Frankreich beispielsweise, war, dass sie zwar anerkannt haben, dass Hilfe geleistet werden muss, dass sie aber nicht den entsprechenden Druck auf ihren engen Verbündeten Israel ausübten, um beispielsweise die mehreren zur Verfügung stehenden Landübergänge zu öffnen, denn das wäre das effektivste gewesen aus humanitärer Sicht, auch aus wirtschaftlicher Sicht, dass man die Hilfe nach Gaza mit Lastwagen bringt. Wie das vor der Offensive gegen Rafah und vor der mutwilligen Zerstörung nach Beendigung der Kampfhandlungen in Rafah des Grenzübergangs nach Ägypten durch die israelische Armee, wie das eben bis zu dieser Offensive und Zerstörung der Grenze auch aus Ägypten erfolgte. Auch das natürlich immer auch unter Kontrolle der IDF, also der israelischen Verteidigungskräfte, ebenso wie natürlich auch der ägyptischen Grenzbeamten oder der Armee. Stattdessen verlegte man sich darauf, Hilfe aus der Luft abzuwerfen, beziehungsweise den US-amerikanisch gebauten, das Pier, also diese schwimmende Plattform im Meer zu unterstützen. Bei der Hilfe aus der Luft wurden mehrere Menschen nicht nur erschlagen von diesen Paletten mit Hilfsgütern, sondern es kam ja auch vor in mehreren Fällen, dass Hilfe im Meer landete und Menschen bei dem Versuch, die Hilfe aus dem Meer zu fischen, dann ertranken. Also das war in so vielerlei Hinsicht aus meiner Sicht eher eine schlecht durchdachte Imagekampagne der beteiligten Regierungen als die tatsächliche Bemühung, den Menschen Hilfe zukommen zu lassen, die ein Recht auf diese Hilfe gehabt hätten. Also vor allen Dingen, wenn man sich solche Riesensorgen darum macht, in wessen Hände denn die Hilfe gerät, wenn man der UNRWA unterstellt, dass sie vielleicht doch unterwandert ist von der Hamas, wenn man bei Organisationen wie uns anfragt, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass von euren säkularen Partnern, mit denen wir seit zum Teil Jahrzehnten arbeiten, nicht doch Hilfe an die Hamas geht, wenn man sich dann darauf verlegt, Hilfe abzuwerfen, ohne kontrollieren zu können, wer nimmt die sich eigentlich am Boden und wer verteilt die an wen, dann ist das, das bestenfalls heuchlerisch, würde ich sagen. Der Seekorridor, nicht nur 60-tägige Bauzeit in einer Situation, in der der internationale Gerichtshof in Den Haag bereits eigentlich fast schon zum zweiten Mal rechtsverbindlich angeordnet hatte, dass der humanitäre Zugang wiederhergestellt werden müsse, sondern er hat auch eine wahnsinnige Summe Geld gekostet und war in den rund 60 Tagen seines Bestehens, nämlich von 18. Mai bis 17. oder 18. Juli, nur an 20 Tagen im Einsatz. Zum einen wegen stürmischer See, zum anderen aus anderen Gründen. Ne? So sah das aus der Luft aus, so sah das aus, wenn es im Meer schwamm. Dann war aber das Mittelmeer im Sommer doch stürmischer als gedacht. Das heißt, das musste mehrfach abgeschleppt werden in den Hafen von Ashdod. Dann musste es, als die See wieder ruhiger war, wieder zurückgeschleppt werden, wieder verankert werden. Und die Zahlen für Mai und Juni sprechen für sich, nämlich im Mai landeten über dieses Pier 125 Lastwagen in Gaza. Also die Ladung für diese Lastwagen, die kamen quasi aus Zypern auf Schiffe, dann zu diesem Pier, dann über das Pier an Land. Und im Juni 307 Lastwagen. Im ganzen Monat Juni. Ich rufe nochmal in Erinnerung, die UN sagten mindestens 500 am Tag. Ich gehe gleich nochmal auf die Zahlen ein, wie viel denn da reinkam. Nicht überraschend verkündete das US-Verteidigungsministerium am 17. Juli, dass sie dieses schwimmende Pier dicht machen und dass die Hilfe ab jetzt über den israelischen Hafen von Ashdod abgewickelt wird, statt über dieses schwimmende Pier. Jetzt sind die Zahlen, die die Israelis rausgeben für die Gesamtzahl der LKWs, die nach Gaza gelangen, aus mehreren Gründen nicht wirklich aussagekräftig. Zum einen sind die nicht unabhängig überprüfbar. Das heißt, keine Organisation, auch keine UN-Organisation hat unabhängigen Zugriff auf Daten. Es ist nicht überprüfbar, was eigentlich die Ladung dieser LKWs ist. Es war vorübergehend so, dass auch LKWs von Hilfswerken und UN-Agenturen nur noch 40% bzw. 30% ausmachen und die israelische Regierung oder das Militär versucht hatten, bestimmte Familien in Gaza, also palästinensische Familien, Geschäftsleuten zu ermöglichen, kommerzielle Lastwagen nach Gaza zu bringen, die zum Teil durchaus auch humanitär nutzbare Güter geladen hatten. Nur waren das ja keine Lebensmittel, die vorgesehen waren für die Verteilung an die Bevölkerung, sondern für den Verkauf. Für den Verkauf in einer Ökonomie, in der alles mittlerweile eben zu Wucherpreisen verkauft wird. Weil da dann auch diese palästinensischen Geschäftsleute keine barmherzigen Samariter sind, sondern eben nach wie vor Geschäftsleute und die dann auch mal für das Kilo Zwiebeln eben $20 verlangt haben. Andere Kommoditäten waren dann noch beträchtlich teurer, aber wer kauft sich Kaffee für $100 oder $150 das Kilo, wenn man nicht mal weiß, wie man die Zwiebeln oder den Reis bezahlen soll. Entsprechend die Zahl der verweigerten Hilfskonvois innerhalb Gazas erhöhte sich ebenfalls über den Sommer. Zum Beispiel von Juli zu August hat sich das fast verdoppelt. Da geht es um Hilfslieferungen von Gütern innerhalb Gazas an Bevölkerungen, die unter israelischer Kontrolle stehen und wo dann eben vor allen Dingen Hilfslieferungen nach Nordgaza bereits im August größtenteils nicht zugelassen wurden. Und nochmal zu dem, warum das eigentlich mit diesem Peer nicht so gut geklappt hat. Es gibt ja mittlerweile auch eine Evaluierung, ne? Da muss man ein bisschen suchen im Netz, wenn man sich dafür interessiert, aber dann findet man eben eine Evaluierung, in der unter anderem drinsteht, israelische Sicherheitserwägungen waren sehr zentral dabei, wie wenig das Peer zum Einsatz kam, genauso wie schlechtes Wetter. Und es wird dann resümiert, wir hatten zwar vor, 500.000 Menschen pro Monat zu versorgen, und zwar über einen Zeitraum von 3 Monaten, also 1,5 Millionen Menschen, und wir haben geschafft, aufgrund dieser uns einschränkenden Faktoren, haben wir geschafft, genügend Hilfe reinzubringen für 450.000 Menschen für über einen Zeitraum zusammengerechnet von einem Monat. Also weniger als ein Drittel dessen, was sie wollten. Diese Darstellung ist tatsächlich eine offizielle israelische Regierungswebsite, die humanitären Bemühungen in Gaza darstellt. Wir müssen gar nicht großartig drauf eingehen. Ich habe einfach spaßeshalber mal berechnet, wie eigentlich der prozentuale Erreichungsgrad ist, dieses Minimums, was die Vereinten Nationen angeordnet hatten. Und das schwankte immer zwischen 16% bis bestenfalls 44% des absoluten Minimums. Und das ist das, womit sich die israelische Regierung hinstellt und sagt, die UN und auch die Hilfsorganisationen und auch die palästinensischen Ministerien, die übertreiben alle, wir lassen ja Hilfe rein, sie kommt halt irgendwie nicht an. Allerdings zeigt es ja ganz deutlich, dass das nicht der Fall ist. Selbst wenn man ausgeht davon, dass jeder dieser Lastwagen humanitäre Hilfe geladen hatte, was nicht der Fall ist, da das ja auch kommerzielle Lastwagen beinhaltet. Das sind jetzt nochmal die Zahlen in einer anderen Darstellung, die eben auch die Monate August, September, Oktober, November dieses Jahr beinhalten. Ich habe mir die Prozentrechnung gespart. Ich sage einfach mal so, wir wissen alle, 500 bis tatsächlich 600 LKWs am Tag wären nötig. Wir haben gesehen, vor allen Dingen im Oktober und November 58 LKWs pro Tag beziehungsweise 77, von denen vermutlich nicht alle humanitär waren. Unterdessen wurde in Deutschland lieber darüber diskutiert, ob das denn jetzt eigentlich wirklich eine Hungersnot ist in Gaza oder nicht. Das ist eine Schlagzeile aus der Welt. Es gab ähnliche Schlagzeilen auch beispielsweise im Berliner Tagesspiegel. Das bezog sich auf eine kritische Bewertung eines Berichts des sogenannten Integrated Food Security Phase Classification Systems, das im Prinzip ein Zusammenschluss von Organisationen, darunter auch UN-Agenturen, darunter auch Geberinstitutionen, wie beispielsweise das Deutsche Entwicklungsministerium, wo sich Organisationen und Institutionen zusammengeschlossen haben, die darauf spezialisiert sind, in Hungerkrisen weltweit Einschätzungen vorzunehmen, wie schlimm, welches Ausmaß an Hunger wir bereits erreicht haben. Und der Punkt war der, dass ein übergeordnetes Gremium, nämlich das Famine Review Committee, also das quasi unabhängig dann nochmal diese Einschätzungen sich anguckt, gesagt hat, wir können das nicht nachvollziehen aufgrund einer nicht ausreichend breiten Datenmenge, die ihr, liebe Phase Classification Group, eurer Analyse und auch eurer Projektion zugrunde gelegt habt. Und daraus wurde dann eben, naja, doch keine Hungersnot in Gaza, ist ja eigentlich alles vielleicht doch gar nicht so schlimm. Und ich habe mir nur diese Tabellen rausgesucht, um einfach nochmal zu verdeutlichen, dass selbst Phase 4, was die letzte Stufe vor der Hungersnot ist, denn Hungersnot ist Phase 5, dass selbst Phase 4 internationale Akteure dazu verpflichtet, für eine Beendigung dieses Zustands zu sorgen, vor allen Dingen dann, wenn er menschengemacht durch die Vorenthaltung von humanitärer Hilfe herbeigeführt worden ist und weiter herbeigeführt wird. Ich weise auch darauf hin, dass Phase 4 bereits bedeutet, dass sogar mit humanitärer Hilfe, von der wir wissen, dass viel zu wenig nach Gaza gelangt, mindestens 20% der Haushalte riesige Nahrungsmittellücken aufweisen werden. Das bisschen Besitz, was man vielleicht noch hat, wird verkaufen müssen, um zu versuchen, diese Nahrungsmittellücken zu schließen. Dass es zu einem extremen Verlust sogenannter Livelihood Assets kommt, also quasi den Lebensgrundlagen, den materiellen eigenen Lebensgrundlagen, und dass das zu weiteren Lücken in der Versorgung mit Nahrungsmitteln führen wird bei diesen Haushalten, die davon betroffen sind. Und demnach kann man eigentlich über die Medienberichterstattung und auch darüber, wie die israelische Regierung diese Einstufung des Famine Review Committee aufgegriffen hat, nur sagen, dass das bestenfalls verkürzt oder verzerrt wiedergegeben wurde, um politisch manipulativ dahingehend zu argumentieren, dass es eben ja gar keine Hungersnot in Gaza gäbe. Denn was sehr wohl festgestellt wurde, ist, dass flächendeckend diese zweitschlimmste Stufe der Hungerkrise vorhanden ist, dass eine Hungersnot bereits im April in Nordgaza nicht ausgeschlossen wurde, auch nicht durch das Famine Review Committee, weil die nämlich nicht sagten, wir sagen, ihr habt Unrecht. Sie sagten nur, wir können das nicht validieren, weil es nicht die Mindeststandards der Datenmengen vorhanden waren, die ihr hättet beibringen sollen. Und die waren deshalb nicht vorhanden, weil es eben Zugangsbeschränkungen gab, um Daten zu erheben. Und diese Zugangsbeschränkungen, die gab es typischerweise in von der israelischen Armee kontrollierten Gebieten, wie Nordgaza, wie Gaza-Stadt, wie den Westen von Khan Yunis, in denen zu dem Zeitpunkt eben die israelische Armee auch schon eingedrungen war und wo vermehrt Kämpfe stattfanden und wo eben dann die Leute, die hätten diese Daten erheben sollen, gar keinen Zugang hatten. Und ebenfalls im Mai wurde dann bereits festgestellt, dass um die 15% der unter Zweijährigen in Nordgaza von akuter Unterernährung bedroht seien bzw. akut unterernährt seien. Ich sage nochmal dazu, in Rafah, also im Süden Gazas, auch in Khan Yunis, waren das zu dem Zeitpunkt nicht 15%, sondern 5% der unter Zweijährigen, die von diesen Problemen betroffen waren. Und das eben die 15% in einem Gebiet, für das die israelische Armee zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Monaten bereits die Kontrolle für sich beanspruchte und auch öffentlich verkündet hatte und demnach auch den Zugang zu humanitärer Hilfe maßgeblich kontrollierte. Die Phase 4 heißt, wie gesagt, dass auch damals schon nach dieser Erhebung 95% der Haushalte ihre Mahlzeiten begrenzen mussten, also die Anzahl der Mahlzeiten oder die Portionsgröße reduzieren mussten, damit Kinder, Jugendliche, ältere Menschen und kranke Menschen eine halbwegs ausreichende Portionsgröße und auch Anzahl von Mahlzeiten zu sich nehmen konnte. Hier ist nochmal das Beispiel, wo was ich eben erwähnt habe, für welche Gebiete in Gaza eben keine ausreichenden Datenmengen erhoben werden konnten. Sieht man ja nochmal, vor allen Dingen alles, was grau ist, Nordgaza, Gaza-Stadt, Khan Yunis, und demnach kamen 15 Organisationen im September zu dem Schluss, dass die israelische Abriegelung Gazas 83% der Nahrungsmittellieferungen verhindere. Darunter eben Organisationen wie Save the Children, Oxfam, Care International und einige andere. Selbst die Amerikaner mussten irgendwann einsehen, dass das so nicht weitergehen kann und stellten am 13.10. ein 30-tägiges Ultimatum, unter anderem mit der Maßgabe, dass Israel jetzt täglich 365 LKWs über Land nach Gaza lassen müsse. Das Ultimatum ist verstrichen. Wir haben die Zahlen für November gesehen. Es ist auch für Oktober Das waren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 77 LKWs bzw. 58 LKWs. Das ist weit entfernt von den von Blinken angeordneten 365. Die Waffenlieferungen gehen weiter. Gleichzeitig wurde dann auch in internationalen und israelischen Medien aufgegriffen, wovon uns unsere Partner schon seit Monaten berichtet hatten, was ich auch seit Monaten schon bei solchen Vorträgen wie dem heute Abend erzähle, dass es nämlich in Gaza aufgrund des Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung zu Plünderungen kommt. Zu groß angelegten Plünderungen, die mittlerweile so weit gehen, dass der Generaldirektor der UNRWA als größtem humanitärem Akteur in Gaza jetzt gesagt hat, sie müssen ihre Hilfe einstellen, weil bewaffnete palästinensische Banden unter den Augen der israelischen Armee Lastwagen systematisch plündern, weil die israelische Armee verweigert, dass sicherere Routen genommen werden, sondern sie von der Armee auf genau diese Routen geschickt werden, wo sie ausgeplündert werden, weil Schutzgeld erpresst wird, weil die israelische Armee eben selbst nicht den Schutz leistet, den sie leisten könnte und müsste, und weil palästinensische Polizei, die nicht Bestandteil der Qassam-Brigaden ist, aber die natürlich unter dem Hamas-geleiteten Innenministerium, diesem Ministerium untersteht, weil die israelische Armee palästinensische Polizei angreift, sobald sie sie sichtet, und deshalb auch palästinensische Sicherheitskräfte eben nicht gegen Plünderungen vorgehen können. Die Hamas hat zum Teil angefangen gegen diese Banden, ist bereits gegen diese Banden vorgegangen. Sie hat mehrere Gangmitglieder erschossen bzw. exekutiert, aber das wird das Problem natürlich nicht lösen. Es kam unterdessen auch das eine Verletzung der sowohl von Baerbock als auch Biden gezogenen roten Linien zu einem signifikanten Ausbau israelischer Infrastruktur, die natürlich darauf schließen lässt, und zwar schon seit Monaten, dass es um eine dauerhafte Wiederherstellung der israelischen Militärpräsenz in Gaza geht. Es gibt nicht nur die seit langem bekannten Korridore in Netzarim, also etwas nördlich der Mitte von Gaza, sondern eben auch den sogenannten Philadelphia-Korridor an der ägyptischen Grenze. Es gibt einen Korridor in Jabalia, in Nordgaza, der quasi den Norden nochmal in sich zerteilt, und es ist bereits ein vierter sogenannter Korridor in Bau, der den Norden weiter segmentiert. Hier nochmal die, das ist im Prinzip nochmal die Anordnung, das Ultimatum, alles was rot ist, hat Israel nicht erfüllt, obwohl es von der US-Regierung angeordnet worden war. Und das ohne jede Konsequenz. Hier sieht man nochmal die Korridore. Und ich zeige gleich noch kurz ein paar Beispiele davon. Ganz im Süden ist der Philadelphia und dann weiter oben gibt bei Jabalia nochmal einen. Und dann gibt es einen, der wurde selbst noch nicht klarer bezeichnet. Aber was wir sehen, ist eben, dass der Netzarim-Korridor, geht nochmal zurück, also das ist nördlich der Mitte, so etwas südlich von Gaza-Stadt, kann man sagen. Er trennt quasi Gaza-Stadt und alles, was nördlich davon ist, ab von den dann etwa in der Mitte gelegenen Deir el-Balah, Khan Yunis, also diesen Städten, die dann noch weiter südlich liegen. Und das heißt, den Leuten aus dem Norden wird im Moment, also wird seit Wochen, Monaten befohlen, dass sie nach Süden, nach Gaza-Stadt erstmal evakuieren sollen. Unsere Befürchtung ist, dass dann als nächstes eben Gaza-Stadt dran ist und dass von dort die Menschen zwangsvertrieben werden. Der Netzarim-Korridor in der Mitte, der ist längst kein Korridor mehr, der umfasst 56 Quadratkilometer heutzutage. Das ist nur ein Korridor von bisher vieren. Das sind 15% der Gesamtfläche Gazas. Also das ist genau genommen so groß wie die sogenannte humanitäre Zone, in der sich mittlerweile über 1 Million Menschen aufhalten. Und das ist eben der Bau von mehreren Militärbasen. Man sieht, es wird auch gebohrt. Es wird alles Mögliche hergestellt. Der Philadelphia-Korridor ist das, was Israel unter anderem erobert hat in Rafah an der ägyptischen Grenze. Und da wird ebenso wie auch an den auf 1 bis 1,5 Kilometer Tiefe entlang der Sperranlage nach Osten, also zu Israel hin, wo auf 1 bis 1,5 Kilometer jedes Haus zerstört wurde, im letzten Jahr jedes. Jedes Gebäude wurde dort vernichtet, damit es keine Rückkehr dorthin geben kann. Und genau dasselbe sehen wir jetzt eben im Philadelphia-Korridor. Ja, das ist auch unten quasi kurz vor der ägyptischen Grenze am Mittelmeer. Jetzt mit IDF-Fahrzeugen. In Nordgaza, was ich eben schon erwähnt habe, gibt es seit Monaten, genau wie im gesamten Gazastreifen, regelmäßige Angriffe auf Zufluchtsorte. Wir haben das auch in Deir el-Balah, in Khan Yunis gesehen, in den Innenhöfen oder um Krankenhäuser herum, dass behelfsmäßige Lager, also Zeltlager, wäre schon fast beschönigend, weil viele Menschen ja gar keine Zelte haben, sondern irgendwelche Unterstände aus Planen sich bauen, dass das dort vermehrt zu Angriffen kam. Wir hatten alleine im Oktober 64 Angriffe auf Schulen, vor allen Dingen in Nordgaza. Die Gesamtzahl der Angriffe auf Schulen beläuft sich über den gesamten Zeitraum auf 226. Auch deshalb gibt es natürlich die Vorwürfe gegen Israel, dass die Bevölkerung Nordgazas zwangsumgesiedelt werden soll, beziehungsweise, ne, das ist zwangsumgesiedelt, ist der juristische Terminus, gemeinhin wird von ethnischer Säuberung gesprochen. Laut UNICEF sind 95% aller Schulen zerstört oder beschädigt. Mehr als 600.000 Schulkinder im Schulalter seit über einem Jahr ohne Unterricht. Und deshalb, diese Anzeichen sind sehr klar für die ethnische Säuberung Nordgazas. Es gibt diese Angriffe, die ich eben schon erwähnt habe. Das sind auch nicht, was ich jetzt genannt habe, waren auch nur die Angriffe auf Schulen, ne? Es gibt natürlich Angriffe auf die Krankenhäuser, auch in Nordgaza weiterhin. Es gibt Angriffe auf Stadtteile, es gibt Angriffe auf Wohnblocks weiterhin. Das alles findet weiter statt. Also das Ganze durch Angriffe, durch die Androhung von Gewalt, also dass wirklich auch berichtet wird, dass die Armee von Haus zu Haus geht und Leute unter Gewaltandrohung zur Flucht zwingt. Es gibt das dokumentierte Aushungern der Bevölkerung zur Verhinderung ihrer Rückkehr. Und zeitgleich, also so, dass sogar der frühere Verteidigungsminister Moshe Ya'alon ja mittlerweile von ethnischer Säuberung spricht. Und das Ganze, während eben links sind Siedler in der Nähe von Gaza, rechts sind Binnenvertriebene in Gaza. Das Ganze, während dann eben Regierungskonferenzen oder Likud-Konferenzen stattfinden unter Beteiligung von Regierungsministern und Ministerinnen, die sich der Planung der Wiederbesiedlung Gazas widmen. Gegen die es auch in Israel natürlich keine Konsequenzen gibt, gegen die es international eigentlich auch kaum Konsequenzen gibt, sodass wirklich die Frage ist, worauf die internationale Gemeinschaft da noch wartet, denn die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag sind unabhängig davon, ob er zu der Entscheidung kommen wird in dem laufenden Verfahren Südafrika gegen Israel, dass das ein Genozid ist oder nicht. Gibt es dreimalig angeordnete vorläufige Maßnahmen und dennoch werden diese Maßnahmen von den Vertragsparteien weder des römischen Statuts, wenn es um den Internationalen Strafgerichtshof geht, noch die Verpflichtungen, die sich aus der Genozidkonvention ergeben, durchgesetzt von den Staaten, die tatsächlich auch die Macht und Mittel dazu hätten. Und ja, damit, weil ich jetzt schon viel zu lange gesprochen habe, würde ich es vielleicht einfach mal gut sein lassen und freue mich über Fragen, Rückmeldungen, Kommentare. Vielen Dank.